zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Wir sind drin im neuen Jahr 2025, die erste reguläre Folge in diesem neuen Jahr. Wir besprechen den 18. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Also endlich ist der Alltag wieder da. Wir können uns wieder Woche für Woche auf geile Fußballspiele freuen und natürlich auch auf den Rängen, auf ein friedliches Fest. Und ja, ich bin der Meister der Überleitung, ihr wisst Bescheid, ne? Denn friedlich war es in Hamburg nicht. Ihr habt, denke ich mal, alle die Videos gesehen. Hamburger Hooligans haben Fans des 1. FC Köln angegriffen. Ein paar Kölner Fans, vor allen Dingen ältere Leute, zusammen mit Frau, mit Kindern, waren da, haben sich dann halt auf der Reeperbahn in der St. Pauli-Kneipe aufgehalten. Und plötzlich kamen dann sehr viele vermummte schwarze Hooligans. Ich möchte sie extra nicht Fans des HSV nennen, denn das sind keine Fans vom HSV. Und haben diese unschuldigen Menschen eben angegriffen. Und ja, da bleibt mir wirklich nicht viel zu sagen. Also das Einzige, was ich dazu sagen habe, ist, dass diese Menschen einfach Glück haben, dass sie noch genug Gehirnzellen haben, um überhaupt lebensfähig zu sein. Wobei, selbst das würde ich mal bezweifeln. Deswegen natürlich komplette Vollidioten. Ich hoffe, die werden auch ausfindig gemacht. Alle bekommen dann ihre gerechte Strafe. Und ja, auch auf dem Platz in Hamburg war es jetzt kein Feuerwerk von beiden Teams, besonders nicht vom 1. FC Köln, aber da kommen wir natürlich erst später zu. Wir wollen erstmal ruhig und gemütlich in diese Folge reinstarten, wollen ja auch friedlich dieses Jahr 2025 in diesem Podcast beginnen und schauen uns erstmal an, so was ist überhaupt in Liga 2 passiert seit der letzten regulären Folge vom 23. Dezember 2024. Und ja, das Transferfenster hat auf. Und vor allem Jan Regensburg, die haben ordentlich zugeschlagen. Die wollen ihren Kader ordentlich aufrüsten, haben sich mit einem zweitliga-erfahrenen Linksverteidiger Tim Handwerker vom 1. FC Nürnberg verstärkt, haben mit Anzi Sohun ein großes Mittelfeldtalent vom HSV geliehen, der das zentrale Mittelfeld bereichern soll, mehr Kreativität reinbringen soll, auch ein bisschen mehr Wucht nach vorne, ist ja auch so ein Box-to-Box-Spieler. Und vorne die Rückkehr von Sagis Adamyan, der ja auf Leihbasis vom 1. FC Köln zurück nach Regensburg gekommen ist, wo er seine erfolgreichsten Jahre in Deutschland hatte. Da war man natürlich schon gespannt, ne? Wie Regensburg in das neue Jahr starten wird, in die Rückrunde starten wird, ob man erkennen kann, sie haben den Schritt nach vorne gemacht und sind jetzt auch konkurrenzfähig, denn in der Hinrunde, klar, man hatte immer das ein oder andere gute Spiel, aber insgesamt muss man halt schon sagen, war das relativ dürftig, was die Regensburger da geboten haben, ihren Fans. Und klar, das erste Spiel gegen Hannover 96 war jetzt auch nicht so einfach. André Breitenreiter ist zurück zu Hannover 96 gekehrt, beerbt ja jetzt Stefan Leidl, den man überraschenderweise entlassen hat, trotz einer relativ ordentlichen Hinrunde. Aber 96-Sportdirektor Markus Mann hat halt moniert, dass man nicht so eine richtige Entwicklung gesehen hat und dass das Ziel Aufstieg in Gefahr war. Deswegen Breitenreiter, der schon mal mit den 96ern aufgestiegen ist, zurückgekehrt, und der soll jetzt in dieser engen zweiten Liga dafür sorgen, dass Hannover 96 am Ende auf Rang 1 oder 2 oder auch zur Not auf Rang 3, was ja dann die Relegation bedeuten würde, stehen wird. Und der Anfang war auf jeden Fall vom Namen her einfach machbar. Der Tabellen-18. Regensburg war jetzt eigentlich nicht so ein Stolperstein auf dem Papier. Aber wir wissen natürlich schon, es ist eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Und man wusste natürlich auch nicht, André Breitenreiter, wie wird er die Mannschaft personell aufstellen, taktisch aufstellen und seine Ideen, können die überhaupt schon greifen? Insgesamt muss man sagen, engagierter Auftritt von Regensburg, haben viel versucht, haben auch offensiv mal den einen oder anderen Akzent setzen können. Man hat gesehen, Sagis Adamyan, er fühlt sich einfach wohl in Regensburg, war auch wieder ein ganz anderer Spieler, war viel unterwegs, hat viel gemacht, wirkte nicht mehr ganz so gehemmt und vielleicht auch nicht ganz so glücklos, wie er es noch zu Kölner Zeiten gemacht hat. Und auch er hatte einige gute Chancen, auch die offensivere Aufstellung von Andreas Patz, dem Regensburger Trainer. Also hat gepasst, es hat gepasst, nur am Ende fehlte halt so der Lucky Punch, was ja dann auch normal ist für so eine Mannschaft, die im tiefen Abstiegskampf steckt. Und so hat Hannover 96 zwar die Spielkontrolle gehabt, aber richtig viele zwingende Chancen nicht, bis auf eine richtig gute Möglichkeit. Und die hat man dann auch direkt genutzt. Also da hat man schon gesehen, die individuelle Klasse zahlt sich manchmal dann doch aus. Schöner Freischuss vom zentralen Mittelfeldspieler Enzo Leopold und Jesse Nankamp stochert den Ball dann zum 1:0 und dann auch zum 1:0 Siegtreffer in die Maschen. Ja, was soll ich sonst noch zu diesem Spiel sagen? Also back to the roots bei Hannover 96, Viererkette, 4-4-2-System, 2-10er, Lee Rochelt, das war wieder da. Überraschenderweise Havard Nielsen statt ein Trisoldi, den ich eher nach Startelf gesehen hätte, neben Gangkamp, aber der kam mal später noch rein. Boris Tomiak, der Neuzugang vom 1. FC Kaiserslautern, der Innenverteidiger und Sechser, auch erstmal wieder auf der Bank. Das zeigt natürlich auch schon, wie stark dieser Kader von Hannover 96 ist. Ja, Phil Neumann wird zwar im Sommer ablösefrei zu Birmingham City wechseln, aber noch ist er ja da und zusammen mit Halstenberg ist das schon für die zweite Liga qualitativ herausragende Innenverteidigung. Man hat am Ende den Kasten sauber gehalten. Also Ron-Robert Zieler konnte erneut die Null halten und es war kein schönes Spiel, aber es waren wichtige 3 Punkte für Hannover 96, die auf Rang 4 natürlich wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen sind. Bei Regensburg muss man sagen, klar, man steht ohne Punkte da und man braucht diese natürlich. Aber von der Spielanlage sah das schon gut aus. Also gerade die Neuzugänge haben frischen Wind reingebracht. Und man hofft natürlich, dass jetzt in den kommenden Wochen da neben der verbesserten Leistung auch eine verbesserte Punktausbeute kommen wird. Aber ich glaube schon, dass sich die Erfolgserlebnisse noch einstellen werden. Also da bin ich mir zu 1000% sicher. Und zu 1000% sicher war ich mir auch, dass Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg in die Rückrunde starten wird. Die Düsseldorfer, die ja gerade so zum Ende der Hinrunde hin deutlich abgebaut haben, leistungstechnisch, aber vor allem auch ergebnistechnisch, mussten ordentlich federn lassen und die jetzt gegen Darmstadt 98 natürlich einen schweren Gegner hatten. Also im Hinspiel, als Düsseldorf das Spiel ja noch klar gewinnen konnte, war es eine andere Ausgangslage. Darmstadt gerade abgestiegen, strotzt nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Es war so eine gewisse Schwere da. Und irgendwie hat Düsseldorf es von Anfang an geschafft, dann auch diese Schmach oder dieses Negativerlebnis Relegationsniederlage zu verdauen, es hinzubekommen und haben dann auch früh die Tore gemacht. Und dieses Rückspiel war natürlich jetzt anders. Also vertauschte Rollen, Darmstadt mit ordentlichem Rückenwind aus den letzten Spielen der Hinrunde gegen ein eher verunsichertes Düsseldorf. Aber man muss natürlich auch sagen, bei Darmstadt fehlte eine Stütze wie beispielsweise in Littberg, der ja in der Hinrunde der überragende Knipser bei den Lilien war. Was natürlich dann auch schon gerade offensiv ein Loch gerissen hat. Und dieses Loch konnte Darmstadt in der ersten Halbzeit gar nicht stopfen. Man hatte auch ein paar gute Möglichkeiten, ein paar gute Aktionen. Gerade Corridor hatte in der ersten Halbzeit auch das eine oder andere Mal einen Angriff eingeleitet. Auch Marseiler, der für Littberg im Sturm neben Hornby gespielt hat, hat sich immer mal wieder gut zwischen die Ketten bewegt. hat versucht, einen der drei Innenverteidiger von Düsseldorf, also Siebert, Hoffmann oder Oberdorf, rauszuziehen, um da vielleicht so eine Lücke für einen Hornby zu reißen. Hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Bei Düsseldorf hat mir vor allen Dingen das Offensivgespann von Brederode Quarteng gefallen. Quarteng, der ja als Leihgabe vom VfL Bochum gekommen ist. Das hat gut gepasst, die haben gut miteinander harmoniert, haben das Offensivspiel der Fortuna dann doch angetrieben, nachdem man ja schwierig in die Partie gekommen ist. Van Brederode selbst macht dann ja auch das 1:0. Haag macht dann mit einem wunderschönen Distanztreffer das 2:0. So ging es auch in die Pause. Und schon war die Rollenverteilung wieder vertauscht. Jetzt war Düsseldorf natürlich der klare Favorit auf den Sieg in dieser Partie. Sind am Anfang auch gut rausgekommen, aber Darmstadt hat sich einfach in die Spiel reingefightet. Und das muss man Trainer Florian Kohfeldt bei Darmstadt auch zugute halten. Er hat es geschafft. Er hat Mentalitätsmonster geformt. Sie geben niemals auf. Sie gehen immer weiter nach vorne. Sie wissen, offensiv haben wir diese Qualität. Wir können immer einen Treffer erzielen. Und man belohnt sich, trotz dass der Schiedsrichter oft für Düsseldorf gepfiffen hat, hat man es geschafft, zum einen durch Corridor in der 69. Minute per Elfmeter den Anschlusstreffer zu erzielen, nur um dann 3 Minuten später durch Corridors zweiten Treffer sogar den Ausgleich zu erzielen. Und am Ende geht für mich dieses Unentschieden auch vollkommen in Ordnung. Also es war ein Spiel, was gelebt hat von seinen Chancen. Darmstadt hatte die besseren Chancen, dafür war Düsseldorf effizienter vor dem Tor. Und am Ende muss man halt einfach sagen, es war ein vielleicht nicht spielerisch immer hochklassiges Duell, aber ein sehr intensives Spiel. Und besonders hervorheben in diesem Spiel, besonders aufgefallen ist mir der Düsseldorfer Innenverteidiger Tim Oberdorf, der immer mal wieder als rechter Innenverteidiger sich mit nach vorne eingeschaltet hat, also auch die Offensive immer wieder mitbelebt hat, auch ein paar gute Bälle von außen in den 16er hineingebracht hat. Also das ist schon probates Mittel. Also wenn du so Innenverteidiger hast, ist ja jetzt auch so ein neuer Trend, die Offensiv auch immer sehr weit hochschieben, sich mit einschalten, sodass dann vielleicht ein zentraler Mittelfeldspieler so ein bisschen in die Innenverteidigung mit reinrückt, die Lücke, die dann einer der Innenverteidiger reißt, füllt. Und ich finde so dieses proaktive Spiel, dieses Wechselspiel, dieses aggressive Spiel der Innenverteidiger, mag ich, finde ich gut. Und das darf man gerne mehr sehen. Klar, defensiv Oberdorf auch mal mit dem einen oder anderen kleinen Wackler. Aber offensiv hat mir das schon sehr gut gefallen und ich freue mich, dass ja wir auch oder dass das Niveau der zweiten Liga immer besser wird, dass immer mehr spielstarke Teams mit dabei sind, die sich beweisen wollen, die mitspielen wollen. Das ist für mich ein positiver Trend. Es ist schön anzuschauen. Vielleicht auch ab und zu mal so ein Kontrast zur ersten Fußball-Bundesliga, wo ja, viel auch auf Konterspiel gesetzt wird, viel auf kompakte Defensiven, also eher reagieren statt agieren. Und das ist in der zweiten Liga anders, da gibt es viele Teams, die mittlerweile auch agieren wollen, offensiv mitspielen wollen. Und das müssen nicht immer die absoluten Top-Teams sein, sondern das kann auch mal ein Team sein aus dem erweiterten Favoritenkreis, wie jetzt Fortuna Düsseldorf mit Innenverteidiger Tim Oberdorf. So, und weitere wichtige Partien am Samstag gab es auch mit Braunschweig gegen Schalke 04. Dort gab es ja diesen Torwartwechsel. Ron Torm Hoffmann leihweise zurück von Schalke nach Braunschweig, durfte aber aufgrund einer Klausel noch nicht spielen gegen seinen Ex-Club. Loris Karius als Nachfolger gekommen, natürlich. Bling Bling stand im Champions League Finale 2018 zwischen den Pfosten beim FC Liverpool. Hat natürlich auch einen sehr gewagten Stil. Also für die Medien ist auch mal gut was dabei. Und dass der zum FC Schalke 04 gewechselt ist, als vereinsloser Keeper, hat mich schon überrascht. Er ist mitgereist, wie bereits vorhin erwähnt, war aber noch nicht im Spieltagskader. hat sich das Ganze erstmal angeschaut, ist ja gerade auch erst ins Training der Knappen eingestiegen. Aber man möchte natürlich perspektivisch ihn auf der Bank sehen. Und er selbst möchte natürlich auch den Platz von Justin Hilkeren erobern, der beim Auswärtsspiel in Braunschweig auch ja den einen oder anderen kleinen Wackler hatte, was in der Hinrunde an Anspielen noch ganz gut geklappt hat von Hilkeren. Diese mutigen Chipbälle zu den Außenverteidigern und den Innenverteidigern. Da ist der ein oder andere Ball jetzt auch mal ins Aus oder zum Gegner gelangt. Also man hatte so das Gefühl, ja, Justin Hilkeren, spürt er vielleicht schon den Atem von Loris Karius? Hat er Angst um seinen Stammplatz? Ist dadurch vielleicht sogar verunsichert? Es kann natürlich auch zum Nachteil für die Knappen werden, wenn du natürlich so einen verunsicherten Keeper hast. Nichtsdestotrotz, das Spiel endete 0-0, also Hilkeren hat die 0 gehalten. Muss man sagen, ja, ist gut. Und bei Eintracht Braunschweig wusste man natürlich auch, wir müssen uns deutlich verstärken. Also ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Daniel Scherning gewesen, in Klammern, in Anführungsstrichen. Denn mittlerweile ist so ein bisschen diese Aggressivität aus dem Spiel der Braunschweiger weg. So dieses energetische, so unter Daniel Scherning, vor allem in der vergangenen Rückrunde hatte ich immer das Gefühl, yo, da ist richtig Power auf dem Platz. Die Braunschweiger, die geben 100%, die geben alles, die haben Energie, die haben diesen Willen, diese Leidenschaft. Und das ist jetzt so im Laufe dieser Hinrunde, in dieser Saison etwas verloren gegangen. Und deshalb musste man vielleicht auch auf dem Transfermarkt etwas machen. Bereits vorhin erwähnt, Ron Tom Hoffmann als Keeper leihweise gekommen. Und man hat sich sogar noch mit einem zweiten Spieler vom FC Schalke 04 verstärkt, nämlich im Zentralmittelfeld mit Lino Tempelmann, der in diesem Spiel direkt, anders als Hoffmann, in der Startelf stand und für mich auch ein gutes Spiel gemacht hat im Zentralmittelfeld. Für mich wirkt er auch so ein bisschen befreit, so ein bisschen diese Last des Schalke-Trikots war bei ihm weg. Er hat ein paar gute Pässe gespielt, auch hat sich war in einigen Zweikampfduellen gut dabei. Also man hat schon gemerkt, gerade im Abschiedskampf kann dieser Junge Gold wert sein. Hat ja auch einen guten Schuss und ist vor allem gegen den Ball eine absolute Wucht gewesen. Klar, bei ihm hat auch gerade, was die Zuspiele nach vorne angeht, noch nicht alles geklappt. Trotzdem war es für ihn auch ein solides Spiel. Und ich muss jetzt auch sagen, Braunschweig hat den die personelle Unterzahl gut kompensieren können. In der 67. Minute hat ja Yannis Nicolaou eine rote Karte gesehen, der Innenverteidiger, weshalb man dann ja für gut 20 Minuten in Unterzahl war. Aber gerade dann hat Braunschweig noch mehr Energie auf den Platz gelassen. Also ich hatte wieder das Gefühl, Braunschweig zeigt wieder ihr Rückrundengesicht. Schalke hat es trotz dann der Überzahl nicht geschafft, ihre individuelle Klasse auszunutzen. Also ein Karaman, ein Zilla, die sind nicht ganz so gut ins Spiel gekommen. Auch ein Paul Seguin als Stratege hat nicht allzu viel hinbekommen. Also es war eher für Braunschweig ein Punktgewinn. Und beim FC Schalke 04 muss man sagen, ja, sie haben schon 2 Punkte verloren. Und das war, anders als in den letzten Spielen der Hinrunde, schon wieder ein Schritt zurück. Klar, es ist jetzt nur ein Spiel. Am kommenden Wochenende zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber klar, man muss die Sinne schärfen und schauen, ob man vielleicht auf dem Transfermarkt noch was machen kann. Sky hat ja spekuliert, dass man an Fabian Kunze, dem Sechser von Hannover 96, interessiert sein soll. Dass bereits erste Gespräche geführt werden sollten. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Dann schauen wir uns auch noch das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SSV Ulm an. Die Lautrer haben ja in den letzten Spielen der Hinrunde so ein bisschen federn lassen müssen. Das letzte Spiel gegen den Herbstmeister 1. FC Köln knapp mit 1-0 verloren. Haben jetzt noch Innenverteidiger, beziehungsweise den Sechser Boris Tomjak an Hannover 96 verloren. Also es musste so ein bisschen was umgebaut werden. Markus Anfang musste so ein bisschen den Spirit der Anfangsphase der Hinrunde wieder hinbekommen. gegen den SSV Ulm, die spielerisch eine sehr gute Hinrunde gespielt haben für mich. Also klar, sie sind jetzt nicht das spielstärkste Team. Es geht auch viel gegen den Ball auf Konter. Aber wenn sie dann mal offensiv agieren, haben sie mit Keller, mit dem Krattenmacher, mit dem Telalovic gute Jungs, haben sich jetzt nochmal mit Oliver Battista Meyer von Dynamo Dresden verstärkt, der er in Liga 3 schon bewiesen hat, dass er ein absolut brauchbarer Spieler ist, der technisch sehr gut versiert ist, bei Lautern und beim FC Bayern ausgebildet wurde und in Liga 3 gerade bei seiner Leihe zum SC Verl gezeigt hat, dass er ein starker Zehner ist, der deutliche spielerische Qualitäten mitbringt. Er musste zuerst auf der Bank Platz nehmen, trotzdem hat Ulm es geschafft, früh in Führung zu gehen, Kopfball von Strumpf, aber Lautern haben Druck gemacht und man hatte so das Gefühl, ja, Ulm ist noch nicht so ganz aus dieser Winterpause zurückgekommen. Und durch Marlon Ritter und einen absoluten Strahl von dem zentralen Mittelfeldspieler Kalloc hat Lautern das Spiel noch vor der Pause drehen können und haben es dann im Stil einer Spitzenmannschaft, das muss man auch sagen, vom Fast-Absteiger der vergangenen Saison jetzt zum Spitzenteam in Liga 2, es geschafft, dieses Spiel gut runterzuspielen. Und man hat wieder diese Energie auf den Platz gebracht, was Lautern ja in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Klar, in der zweiten Halbzeit war es jetzt nichts Berühmtes, was man da gespielt hat. Also man hat natürlich deutlich ein paar Gänge rausgenommen, hat defensiv stabil gestanden, aber nach vorne ging dann vielleicht nicht mehr ganz so viel. Trotzdem gutes Spiel und das auch lange Zeit ohne den verletzten Top-Torjäger Ragnar Ache, der erst in der 79. Minute eingewechselt wurde. Muss ich sagen, Markus Anfang und sein Trainerteam leisten gute Arbeit beim 1. FC Kaiserslautern. Und ich glaube, auch der SSV Ulm wird sich spielerisch noch unter Trainer Thomas Wörle steigern. Vielleicht muss man noch ein bisschen mehr Mut aufbringen. Also es wirkt immer noch so ein bisschen ängstlich, was die Ulmer spielen. Vielleicht noch mehr Vertrauen in die offensiven Qualitäten, die definitiv da sind, stecken. Weil ich glaube schon, dass man von der individuellen Klasse in der Offensive im Abschiedskampf mit eines der besten Teams ist. Defensiv hat man noch den einen oder anderen Wackler drin. Trotz defensiver Spielweise muss man natürlich auch mal schauen, wie es so weitergeht. Und das letzte Spiel am Samstag war dann Preußen-Münster gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ihr wisst ja, ich bin ein, ja, ich sehe den Fürther Trainer Jan Sievert eher ein bisschen kritischer. Ich glaube nicht, dass er den Turnaround schaffen wird. Ich glaube, mit ihm wird man auch noch lange im Abschiedskampf sein. Er ist ein sehr charismatischer Typ. Das kann man nicht verneinen. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, hört euch natürlich auch die Tornetz-Hinrunden-Analyse Part 2 an mit Herrn Thorsten Röwe. Dort haben wir über die Fürther und auch Trainer Jan Sievert gesprochen. Also wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, gerne reinhören in diese Folge. Aber ja, also für mich fehlt da so ein bisschen auch der offensive Plan bei den Fürthern. Man versucht viel durch die individuelle Qualität von einem Branimir Gotha oder einem Noel Footcoil zu regeln. Und das klappt einfach nicht. In den vergangenen Jahren hat die Qualität in der zweiten Liga deutlich zugenommen. Da musst du individuell, aber vor allem auch mannschaftstaktisch deutlich besser aufgestellt sein. Du musst einen ganz klaren Plan haben, defensiv wie offensiv. Und das haben die Fürther momentan unter Jan Sievert einfach nicht. Und dementsprechend verliert man dann auch so ein Spiel wie bei Preußen-Münster mit 2:1. Klaucht berücksichtigt durch die frühe gelb-rote Karte vom rechten Spieler Simon Aster. Trotzdem, da fehlte es für mich einfach an Leidenschaft und an einem offensiven Plan. Man konnte einen Treffer erzielen durch Gieselmann nach einem schönen Freischuss vom neuen Mann Felix Klaus. Er ist zurück von Fortuna Düsseldorf an den Rohnhof gekehrt. Konnte auch direkt einen offensiven Impuls setzen, wie gesagt, durch den artistischen Treffer von Gieselmann, den er vorbereitet hat. Aber nichtsdestotrotz, Die Münsteraner waren irgendwie griffiger, spritziger, aggressiver und haben es dann auch durch den Doppelpack von Joshua Mees geschafft, dieses Spiel auf ihre Seite zu ziehen, auch wenn der Siegtreffer in der 90. Minute erst sehr spät fiel, aber Münster war permanent dran, haben immer wieder Druck auf die Fürther ausgeübt, die in der zweiten Halbzeit besser in die Partie gekommen sind. Trotzdem, für mich war Preußen Münster zu jedem Zeitpunkt das bessere Team und haben es verdient für sich entschieden, haben die Fürther müde gespielt und dann im entscheidenden Moment zugeschlagen. Also Chapeau an die Münsteraner. Sie setzen erneut ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und beweisen einfach, ja, wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Wir sind bereit, alles dafür zu tun, um den Klassenerhalt zu realisieren. Und den Klassenerhalt realisieren wollen auch die Nürnberger und der KSC. Nein, sie wollen sogar noch mehr. Der KSC hat reelle Chancen auf einen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, in dieser engen zweiten Liga, sind als Zweiter in diese Rückrunde gestartet. Und der erste FC Nürnberg unter Trainer Miroslav Klose, da hat man so das Gefühl, ja, sie sind zu gut für den Abstiegskampf, aber es fehlt halt noch an Abgebrühtheit, um dann ganz oben im Aufstiegskampf wirklich mitzumischen. Also Nürnberg ist tatsächlich so ein Team, was in der goldenen Mitte steht und was weder nach oben noch nach unten wahrscheinlich sich Sorgen machen muss. Und der KSC muss natürlich in der Winterpause einen ganz schmerzhaften Abgang hinnehmen. Top-Torjäger Budu Zivtsivadze hat es zum ersten FC Heidenheim in die Fußball-Bundesliga gezogen. Man hat sich lange auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Am Ende kommt Mikkel Kaufmann eben von den Heidenheimern auf Leihbasis zum KSC, wo er schon mal eine Saison gespielt hat. Und ja, man hat schon gemerkt, so im Zusammenspiel mit Schleusener, da fehlt noch so ein bisschen diese Automatismen. In dieser kurzen Zeit hat es Eichner noch nicht geschafft, Kaufmann in diese Karlsruher Mannschaft richtig einzubinden, was ja auch sehr schwer ist. Also ein kurzer Zeitraum, ein paar Tage nur, um Kaufmann wirklich fit zu machen. Nichtsdestotrotz hat der KSC trotzdem gezeigt, warum sie in der Hinrunde schon so weit oben waren. Mutig und aggressiv gepresst nach vorne mit dem Bonic, mit dem Wanicek, mit dem Schleusener. Immer wieder gute Akzente setzen können. Schleusener ist ja auch derjenige, der das 1:0 erzielt. Und Christian Eichner führt auch immer mal wieder junge Talente oder junge Spieler generell an diese Mannschaft heran. Diesmal durfte nämlich Pinto Pedrosa, der den Treffer von Schleusener als Rechtsverteidiger vorbereitet hat, sein Startelfdebüt geben beim KSC. Der U17-Weltmeister hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert auf der rechten Seite, hat sie dicht gehalten, noch offensiv wenig Akzente setzen können. Eigentlich nur diese eine Flanke, die dann direkt von Schleusener verwertet wurde. Trotzdem, man merkt auch, Eichner setzt auch auf die Jugend. Er möchte perspektivisch einen guten Mix zwischen jungen Spielern und erfahrenen Spielern in seiner Mannschaft haben. Genauso wie natürlich Miroslav Klose, der wieder auf die Doppelspitze Emreli und Tsimas setzt. Und ja, Nürnberg hat sich für mich in der Winterpause klug verstärkt. Tim Drexler, der auf Leihbasis als Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim gekommen ist, der so ein bisschen Druck auf die aktuelle Dreierkette Jeltsch, Knoch und Karafiat aufbauen soll. Also ist schon, man rüstet sich schon und man möchte sich, glaube ich, schon vorbereiten, um dann in der kommenden Saison oben mit anzugreifen. Aber erstmal musste man ja diesem Rückstand hinterherlaufen, aber auch nicht lange, denn man hat es geschafft, einmal durch Tsimas und dann kurzer Schluss durch Florian Flick dieses Spiel zu drehen. Auch gerade für Florian Flick hat es mich sehr gefreut, der seinen Startelfplatz an Emreli verloren hat. Trotz guter Vorbereitung, trotz guter letzter Hinrundenspiele, kommt dann trotzdem rein, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, räumt vor der Abwehr gnadenlos ab und schlänzt den Ball dann halt auch noch kurz vor Schluss zum 2:1 Siegtreffer ein, was für die Nürnberger natürlich bedeutet, sie haben weiter Luft auf die Abstiegsplätze und ja, kuscheln sich so ein bisschen in das Mittelfeld der zweiten Liga ein. Und eingekuschelt hat sich auch der erste FC Magdeburg beim SV Elversberg und das sogar ein bisschen zu doll, denn man hat die komplette erste Halbzeit verschlafen. Also Elversberg war von Anfang an druckvoller. Man hat Magdeburg zwar den Ball überlassen, aber man hat vor allem die gefährlichen Räume gut verteidigt und hat dann schnell umgeschaltet, wie man es ja schon in der Hinrunde des Öfteren gemacht hat. Natürlich auch begünstigt durch einen frühen Treffer in der dritten Minute durch Schnellbacher. Petkoff macht dann in der 36. Minute das 2:0 und man hatte direkt das Gefühl, ja, Elversberg wird auch dieses Spiel gewinnen. Magdeburg kommt halt noch nicht richtig aus den Startlöchern, aber der Fußball ist manchmal grausam und durch so einzelne Aktionen kann ein ganzes Spiel auf den Kopf gestellt werden und diese Aktion war in der 44. Minute, als Schmal, der offensive Mittelfeldspieler des SV Elversberg, sich gedacht hat, ja, ich ziehe mal eine Notbremse und kassiere dafür die rote Karte. Und spätestens dann war Magdeburg aufgewacht, Halbzeit, Christian Titz wird seine Jungs heiß gemacht haben und man ist rausgekommen wie die Feuerwehr. Nach ein paar Sekunden in der zweiten Halbzeit macht der Stürmer Kaas per Kopf nach Vorlage von Buchu den Anschlusstreffer. Und in der 74. Minute und auch in der 77. Minute drehen dann Kaas und Amaechi das Spiel. Am Ende macht dann noch Elan Kouri per Vorlaufmeter und erneut Kaas nach Vorlage von Elan Kouri den Endstand 5:2. Deutlicher Sieg. Und man hat gezeigt, ja, wenn Magdeburg da ist, wenn sie Vollgas geben, dann sind sie ein absolutes Top-Team. Sind jetzt nach dem 18. Spieltag auf Rang 2, haben sogar die Kölner überholt und haben einfach bewiesen, offensiv sind sie eine bockstarke Mannschaft. Wenn ja noch diese Konzentrationsfehler abgestellt werden, ist mit dem ersten FCM in dieser Saison ganz klar zu rechnen, was das Thema Aufstiegskampf angeht. Und ebenfalls rechnen musste man auch mit dem SC Paderborn, die eine hervorragende Hinrunde gespielt haben, die jetzt zum absoluten Spitzenspiel, zum Rückrundenauftakt Hertha BSC Berlin empfangen haben. Paderborn, wie bereits erwähnt, mit einer sehr starken Hinrunde, haben dann aber so zum Ende hin etwas die Luft verloren und hatten viele Verletzten, unter anderem Felix Götze, der ja immer noch verletzt ist. Und Trainer Lukas Kwasniok hat dann ja auch moniert, ja, wenn man wirklich große Ambitionen hat, mal wieder aufsteigen möchte, dann muss man im Winter auch was machen, sich verstärken. Und Christian Weber, der Sportdirektor, hat gesagt, okay, Lukas, machen wir. Wir leihen uns Marvin Melem aus von Hull City. Zweitliga erfahrener zentraler Mittelfeldspieler, ist unter anderem ja vorletztes Jahr mit der SV Darmstadt 98 in die Bundesliga aufgestiegen, war dann in der vergangenen Bundesliga-Saison auch einer der besten Darmstädter, ist ein sehr spielstarker, dribbelstarker Spieler, sehr wendig und vorne hat man sich da noch mit einem Finn Terhof verstärkt, der deutlich Speed mitbringt, der Energie mitbringt, der offensiv noch mehr Variationsmöglichkeiten gibt, der auch einen sehr starken Zug zum Tor hat, zum gegnerischen Tor, also sehr gefährlicher Spieler. Und auch auf der Torhüterposition wollte sich der SC Paderborn verstärken. Stand 13 Uhr an diesem Montag, den 20. Januar, kam noch kein neuer Spieler, aber angeblich ist man am Keeper vom VfL Bochum, Manuel Riemann, interessiert, der spielerisch genauso wie Schubert sehr stark ist, auf der Linie genauso stark ist wie ein Bufink. Also er könnte die Stärken beider Keeper bei der bisherigen Keeper des SC Paderborn vereinen, wird wahrscheinlich auch sehr günstig kommen. Ich glaube, der VfL Bochum wird seiner Nummer 3 keine Steine in den Weg legen. Und damit würde man nochmal Qualität draufsetzen. Und wenn dann noch die ganzen Verletzten, wie jetzt ein Felix Götze, wie ein Luis Engels, wie ein Sebastian Klaas zurückkommen, dann glaube ich schon, dass man da ordentlich Qualität besitzt. Ordentlich Qualität hat man auch, ja, wie gesagt, in der Offensive. Man hat sich überraschend für Felix Platte vor einem Sturmzentrum entschieden. Ich hätte vielleicht mit einem Ansa oder einem Sven Michel gerechnet, so ein bisschen wuseligere Spieler, weil man konnte davon ausgehen, dass Hertha BSC Berlin das Spiel machen möchte und dann natürlich mit 3 schnellen offensiven Stürmern zu agieren. Wäre vielleicht ein bisschen bessere Wahl gewesen als ein Felix Platte, der es trotzdem vorne gut gemacht hat, hat sich immer wieder aufgerieben, hat immer mal wieder die Herthaner Innenverteidiger Leistner und Clemens gepresst, aber ja, er ist jetzt seit längerer Zeit nicht mehr so dieser Knipser. Und dieser Knipser ist halt ein Sven Michel, der nach seiner Einwechslung ja auch direkt getroffen hat für die Paderborner. Und ja, was soll ich sagen? Zu Hertha BSC Berlin, eine sehr durchwachsene Hinrunde. Trainer Christian Fiel war in der Kritik, auch zu Recht meiner Meinung nach. Also man hat mit dem besten Kader in dieser zweiten Liga, in der Spitze und auch vor allen Dingen in der Breite. Und da muss natürlich mehr kommen als nur so ein Mittelfeldplatz bei den Herthanern. Und in diesem Spiel hat man auch gezeigt, ja, zu was man auch wirklich imstande ist, trotz einer Verletzung von einem Diego Demme auf der 6, trotz dass Seevolk ja auch in den letzten Wochen nicht so qualitativ gut drauf war, um es mal freundlich auszudrücken, hat man es geschafft, trotz auch Ausfall von Jack Ernst im Tor, dafür war Marius Gersbeck drin, hat man es einfach geschafft, die PS endlich mal auf den Platz zu bringen. Man hat mit Masaku Songs schnelle dribbelstarke offensive Mittelfeldspieler gehabt. Parko Dardai, Shehand haben über die Flügel richtig Dampf gemacht, haben auch gegen die hochstehenden Paderborner Verteidiger die Lücken genutzt, die sich dann geboten haben. Also sind immer mal wieder hinter einem Zehnter oder hinter einem Obermeier gekommen, können dadurch dann auch viele Bälle in den 16er reinbringt, zu einem Florian Niederlechner mit einem, der absolut brutaler Wandstürmer ist, wuchtiger Körper, groß, massiv, also viele Muskeln, der aber auch natürlich sehr beweglich ist, also ein kompletter Stürmer ist, ihn immer mal wieder auch in Szene zu setzen. Und ja, klar, man hat dieses Spiel durch die individuelle Klasse gewonnen, Davy Shehand macht das 1-0 und Cousins macht dann per Elfmeter eiskalt das 2-0. Trotzdem, auch mannschaftstechnisch, war es eine sehr gute Leistung. Es gibt Christian Fiel Luft, aber, das muss man natürlich auch sagen, in den kommenden Wochen muss man diese Leistung bestätigen und muss auch weiterhin Siege einfahren, damit man noch ganz oben angreifen kann. Denn das Ziel muss immer noch sein, der direkte Aufstieg oder der Aufstieg durch, über die Relegation in die erste Fußball-Bundesliga. Und Paderborn, wie gesagt, wenn jetzt noch Manuel Riemann fürs Tor kommt und einige verletzt auch zurückkehren, ist auch der SC Paderborn mit einer der großen Favoriten auf den Aufstieg. Man hat mit Lukas Kwasniok einen taktisch sehr starken Trainer, der aber auch natürlich über die emotionale Schiene kommt, also der das volle Paket mitbringt, so ein bisschen Jürgen Klopp light, würde ich sogar sagen, auch von der Spielweise her. Und der natürlich dann auch die Spieler besser machen kann, und wenn er natürlich einen Terho und einen Marvin Melem nochmal auf das nächste Level heben kann, so wie es schon mit einem Castaneda, mit einem Felix Götze, Bilbia gemacht hat, 10. Obermeier, dann glaube ich schon, dass bis zum Ende mit dem SC Paderborn im Aufstiegskampf zu rechnen sein wird.
Domes Darmstadt Talk.
Also meine Meinung zu dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen SV Darmstadt 98 ist folgender. Darmstadt hatte ja ein Auswärtsspiel zum Beginn der Rückrunde in Düsseldorf bei der Fortuna. Und es war ja auch ein Spiel der Fortuna für alle Aktionen von Fortuna Düsseldorf. Dementsprechend war auch das Stadion ausverkauft oder so gut wie ausverkauft. Und es war auf jeden Fall eine sehr gute Stimmung vor dem Spiel. Eine ja, friedliche Stimmung. Düsseldorf und Darmstadt haben jetzt auch keine Feindschaften. Es ist eher so neutral. Deswegen klar, ein paar Sticheleien gab es von beiden Seiten, aber jetzt nichts Schlimmes. Und das Gute bei Fortuna Düsseldorf ist ja auch, dass man ganz entspannt mit der Straßenbahn bis vor das Stadion fahren kann. Und was ich ganz cool fand, dass die Auswärtsfans gesondert wurden, sage ich jetzt mal, mit der Straßenbahn. Die Düsseldorf-Fans und die neutralen Fans sind halt mit der Straßenbahn bis vor das Stadion gefahren und die Auswärtsfans mit einer Sonderlinie rechts am Stadion entlang gefahren, sodass die Fanlager da schon so ein bisschen getrennt wurden. Das fand ich ganz cool gemacht. Und auch im Stadion lief für mich organisatorisch eigentlich alles ganz gut ab. Es war alles soweit gut ausgeschildert. Und für mich machten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen kompetenten Eindruck. Gerade der Ordner bei mir konnte mir sofort weiterhelfen, weil ich ja noch nie in dem Stadion war. Konnte mir sagen, wo sitze. Das fand ich auch sehr gut. Und so, jetzt kommen wir mal zu dem Spielerischen. Von beiden Mannschaften war es in der ersten Halbzeit jetzt kein so ansehnliches Spiel. Es war ein okayes Spiel. Viele Nicklichkeiten, viele kleinere Unterbrechungen, Passfehler. Abschlüsse gab es jetzt nicht wirklich viele. Den wirklich einzigen Nennenswerten war dann auch das 1-0 für Fortuna Düsseldorf von Brederode. Ja, das war dann eigentlich auch so das Highlight in der ersten Halbzeit. Abgesehen von ein paar schwierigen Schiedsrichterentscheidungen, vielleicht spreche ich da jetzt auch so mit der Darmstadt-Fanbrille, aber für mich waren das auf jeden Fall zwei Situationen, die man auch aus Sicht von Darmstadt hätte pfeifen müssen. Andererseits die Szene, wo Kleefisch gedoppelt wird, von zwei Düsseldorfern hinfällt und beim Hinfallen sich halt am Ball abstürzt, beziehungsweise der Ball dann halt so an seinen Arm kommt und Handspiel Darmstadt gepfiffen wird, Kleefisch dafür sogar gelb bekommt und halt Freistoß Düsseldorf. Das fand ich eine ziemlich merkwürdige Entscheidung. Und dann halt kurz vor der Halbzeit in der Nachspielzeit wird im 16er von Düsseldorf Riegel auf den Fuß getreten, fällt hin und dafür gibt es keinen Freistoß, dann sogar keinen Elfmeter für Darmstadt. Für mich halt auch keine gute Entscheidung, gerade wenn man bedenkt, dass in der zweiten Halbzeit eine gleiche Szene im Mittelfeld passiert. Da wird ein Düsseldorf auf den Fuß getreten und da gibt es dann Freistoß für Düsseldorf. Also, ja, schwierig. Gerade in der zweiten Halbzeit kam Düsseldorf dann deutlich besser aus der Kabine. Da war von Darmstadt nicht wirklich viel zu sehen. Da war es auch nur eine Frage der Zeit, bis Düsseldorf das 2-0 macht, was dir dann auch gefallen ist. Und ja, das ist so das Problem bei Darmstadt immer wieder, dass sie dann entweder sie spielen von Anfang an eine richtig gute Partie, oder sie wachen halt irgendwie viel zu spät auf, wie gegen Regensburg am 17. Spieltag, oder jetzt halt erst nach einem 2-0 Rückstand, wo man dann danach wirklich erst Fußball gespielt hat und man die starke Mannschaft von Kofeld gesehen hat, die in der Hinrunde so überzeugend gespielt hat. Und dann hat Darmstadt ja auch den Elfmeter bekommen, den Kilian Korridor sehr lässig verwandelt hat. Und dann nur 3 Minuten später sogar wieder Kilian Korridor mit seinem Doppelpack von Vorlage Vukotic. Da sah die Abwehr von Düsseldorf nicht so gut aus. Gerade Vukotic, den 2-Meter-Hühnen, darf man natürlich nicht so frei zum Kopfball kommen lassen. Dann eine kluge Ablage auf Korridor und dann der aus 5 Metern auch mit dem Kopf ins Tor. Ja, und dann stand es plötzlich 2-2. Und dann hatte Darmstadt auch das höhere Fahrwasser, kurze Zeit. Am Ende kann man vielleicht aus Darmstädter Sicht sogar glücklich sein mit dem 2-2. Nicht nur, dass man halt wieder mal eine starke Moral gezeigt hat, sondern auch, weil Düsseldorf ja kurz vor Ende noch eine sehr gute Chance hatte zum 3-2. Und ja, deswegen, also für mich war es ein verdientes Unentschieden, gerade weil Düsseldorf in der ersten, Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit sehr gut war. Dadurch ging das 2-0 in Ordnung. Darmstadt kam dann mit einer starken Moral und einem starken Kieran Korridor zurück. Und ja, da sieht man halt auch schon wieder die Defensivschwächen beider Mannschaften, aber auch die Offensivstärken, die in beiden Mannschaften stecken. Deswegen, ich denke, das 2-2 Unentschieden ist aus Darmstädter Sicht natürlich glücklicher als für Düsseldorf. Düsseldorf muss sich natürlich wieder ärgern, dass sie eine Führung hergegeben haben. Aber schlussendlich finde ich, das ist ein gerechtes Unentschieden.
Jans erste FC Köln Review. Kommen wir dann zu Jans Köln Review. Der erste FC Köln als Wintermeister in diese Rückrunde gestartet. Natürlich mit einem sehr schweren Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Und wie bereits ja am Anfang der Folge erwähnt, mit einem sehr unschönen Beginn durch den Angriff der Hooligans des HSV auf ein paar Kölner Fans auf der Reeperbahn. Nichtsdestotrotz, natürlich wollen wir den vollen Fokus auf das Spiel legen. Beim FC gab es ein paar Transferbewegungen. Man hat sich vor allen Dingen in der Breite qualitativ verstärkt. Auf der rechten Schiene mit einem Yusuf Gazi Begovic von Sturm Graz. In der Innenverteidigung mit einem Joel Schmid vom FC Sion eine weitere starke Innenverteidiger-Alternative. Und man hat den Kader auch so ein bisschen entrümpelt, will ich es jetzt mal sagen. Rasmus Carstensen leihweise zu Lech Posen gegangen, der rechte Verteidiger. Dazu Elias Bakatukanda, der Innenverteidiger, auf Leihbasis gewechselt zum Linzer ASK. Dann hast du mit einem Sargsa Damian Florentiz zwei Stürmer, die du verliehen hast. Also du hast vor allen Dingen den Kader etwas ausgedünnt und es wird ja immer noch spekuliert, dass Ersatztorhüter und Riesentorwarttalent Jonas Ubich die Kölner noch zum FC Bayern verlassen könnte. Da natürlich genauere Infos heute Abend, wie immer in den Tornetz, zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Aber ich kann natürlich sagen, der FC fordert 10 Millionen Euro. Die hat der 1. FC Köln bisher noch nicht geboten. Und wenn man sich so mal diese Wintervorbereitung des FC anschaut, gerade auf der Torhüter-Position, muss man sagen, dass sowohl Schwäbe als auch Obig mit dem einen oder anderen Patzer geglänzt haben, in Anführungsstrichen. Also noch nicht so diese Ruhe ausgestrahlt haben, die ja gefordert wird. Gerade Marvin Schwäbe, das war der Hauptgrund, warum er ins Tor zurückgekehrt ist, statt Jonas Obig, weil er ja diese Ruhe ausstrahlen soll durch seine Erfahrung und durch seine im Vergleich zu Obig nicht ganz so aggressive Spielweise, weil Jonas Obig ist natürlich einer, der immer mal wieder noch weiter nach vorne prescht, wirklich so ähnlich spielt wie Manuel Neuer in seinen besten Zeiten, der ja auch immer mal wieder rausgestürmt ist aus dem Tor. Nur mal kleine Review an das Spiel bei der WM 2014 gegen Algerien. Er hat das Torwartspiel natürlich revolutioniert und klar, wenn er natürlich beim FC Bayern mit Manuel Neuer zusammen trainieren könnte, der Jonas Obig von ihm lernen könnte und dann als Kronprinz ihn in 1 bis 2 Jahren ersetzt, hört sich natürlich schon schön an, aber aus Kölner Sicht ist es natürlich schon ein herber Verlust. Klar, du kassierst jetzt 10 Millionen, aber Jonas Ubik wird, und da lege ich mich jetzt fest, sowas von durch die Decke gehen. Er wird der zukünftige Welttorhüter werden, sage ich jetzt auch einfach mal, weil ich glaube, dass er so klar im Kopf ist und so ambitioniert ist auch einfach diese Gier hat, die auch Manuel Neuer hat, dass er sich einfach so weiterentwickeln wird und alles dem Erfolg unterordnet, dass er diese Qualität besitzt. Also er ist der zukünftige deutsche Nationaltorhüter. Da kann ich nur bekräftigen, da lege ich mich einfach fest. Also ist natürlich schon schade, dass er dann nur auf der Bank sitzt als Ersatztorhüter beim 1. FC Köln, weil ich schon das Gefühl hatte, dass man im Sommer einen klaren Weg mit Jonas Obig gehen wollte, ihn als klare Nummer 1, trotz welcher Fehler, aufbauen möchte, ihn als mit ihm als Nummer 1 in die Bundesliga aufsteigen möchte und mit ihm dann in der Bundesliga auch eine gewichtige Rolle mitspielen möchte. Klar, erstmal stabilisieren, aber perspektivisch auch da mal wieder ein bisschen weiter nach oben zu schauen. Und klar, Marvin Schwäbe ist ein mehr als starker Keeper, auch menschlich top, aber er ist natürlich auch schon Ende 20, du hast mit ihm keine lange Perspektive mehr, er wird wahrscheinlich auch abbauen in den kommenden Jahren, wobei Twitter natürlich immer noch so ein bisschen länger ihr Leistungsmaximum halten können, trotzdem, also langfristig ist das für den 1. FC Köln keine gute Wahl gewesen, jetzt Jonas Obig auf die Bank zu setzen und ihm damit ja praktisch schon die Tür zu zeigen, denn klar, Jonas Obig braucht und möchte auch die nötige Spielpraxis auf hohem Niveau haben. Schauen wir uns dann nochmal, ja, Gazi Begovic an, ist natürlich mit vielen Vorschusslorbeeren aus Graz in die zweite Liga zum 1. FC Köln gekommen, hat dort als rechter Schienenspieler überragende Leistung gezeigt, wurde ja nicht umsonst von den Fans in Graz so frenetisch verabschiedet. Und ja, ich hatte natürlich auch große Hoffnung. Das erste Spiel beim HSV, es war noch nicht gut. Man hat gemerkt, Gazi Begovic, ihm fehlt noch so ein bisschen diese Bindung zum Spiel, so diese Automatismen, viele Abspielfehler gehabt, teilweise auch ein bisschen falsches oder schwaches Stellungsspiel gehabt. Dadurch natürlich dann auch ein Dompe die Räume eröffnet beim HSV, die er dann natürlich immer wieder ausnutzen konnte. Also wie bereits beim Hinspiel in Köln, ging viel beim HSV über die linke Seite und der HSV hat die Kölner einfach eingeschnürt, hatte Chance um Chance. Marvin Schwäbe, anders als in der Vorbereitung, mit einem sehr starken Spiel, hat die Kölner vor einem höheren Rückstand bewahrt und du hast einfach gesehen, nach vorne ging beim FC nicht viel. Seitdem man auf Dreierkette umgestellt hat, steht man defensiv stabiler, aber zu Lasten der offensiven Situation, also der FC in der Kreation von Chancen hat man deutlich abgebaut und ja, es war ein leichtes für den HSV, sie haben einfach früh gepresst und haben mit ihrer spielerischen Qualität den FC einfach hinten eingeschnürt und es war nun die Frage, wie hoch wird der HSV gewinnen? Am Ende 1-0 durch einen Nachschuss von Königsdörfer nach dem Elfmeter, den Schwäbe gut gehalten hat, nachdem ja der eingewechselte Linksverteidiger Max Finkgräfe ein bisschen ungestüm im 16er zu Werke gegangen ist, sei ihm aber verziehen. Aber du musst sagen, also der FC ist schwach aus dieser Winterpause rausgekommen, hat verdient verloren, hat verdient auch die Tabellenführung jetzt an den HSV verloren, ist auf Rang 3 abgerutscht. Und ja, schaut man sich nur die XG-Werte an, 2,51 Treffer beim HSV zu 0,38. Das spricht schon eine deutliche Sprache. Beim FC hat der beste Torjäger Tim Lemperle erneut gefehlt. Ist noch nicht richtig wieder fit. Er wechselt ja auch im Sommer zur TSG Hoffenheim. Auch dort wird spekuliert, wechselt er vielleicht schon im Winter zur TSG. Was ich sogar persönlich begrüßen würde, weil ich weiß nicht, ob Tim Lemperle wirklich hundertprozentig mit dem Kopf noch beim FC ist. Und vielleicht könnte man ja jetzt noch eine kleine Ablöse kassieren, muss auch nicht viel sein, um dann vielleicht noch einen Ersatzstürmer zu verpflichten. Und das hat man auch gesehen, Steffen Tigges kam rein, hatte eine gute Möglichkeit, die hat er sich auch selber gut freigespielt, muss man sagen, aber der Abschluss war dann wieder nicht ganz so pralle. Da fehlt es einfach im Sturm, ein bisschen auch an der Qualität in der Breite. Damien Downs war auch in diesem Spiel ja, leider nicht ganz so da, wie er es noch vor der Winterpause war. Und man muss immer wieder darüber diskutieren, sollte man noch einen neuen Mittelstürmer verpflichten? Ich würde sagen, ja. Nochmal so einen großen Wandstürmer würde dem FC schon gut tun, wenn man dann Tim Lemperle abgibt. Vielleicht kann man dann ja sogar noch einen Halbstürmer, also einen fluiden Mittelstürmer verpflichten, der auch viel mal auf die Außen ausweicht. Das würde dem Spiel gut tun, weil ja, Lindmeiner, auch das war vorne nichts. Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, der FC braucht einen verlässlichen Zehner. Man hat mit Florian Kainz, der in dieser Saison noch nicht richtig Leistung zeigen konnte, ist ja auch schon, geht ja auch schon auf die Mitte 30 zu. Marc Uth dauerverletzt, Luca Waldschmidt wirkt von seiner Körperhaltung natürlich immer etwas lustlos, hat auch in den vergangenen Spielen jetzt nicht so die große Gefahr ausgestrahlt. Also da brauchst du vielleicht auch einer, der die Stürmer da mal richtig gut in Szene setzen kann, einen guten Zehner. Auch da sollte man sich zumindest nochmal umschauen. Ob man jetzt jemanden verpflichtet, ist eine andere Sache, ob es ja eine Möglichkeit ergibt, aber zumindest noch einmal umschauen. Ja, zum Spiel selbst ist da nicht mehr ganz so viel zu sagen. Also am kommenden Samstag zu Hause gegen Elversberg bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung, gerade auch offensiv, denn dann sonst wird es gegen Elversberg auch schwer, die sehr schwierig zu bespielen sind. Das haben die Magdeburger ja auch in der ersten Halbzeit jetzt an diesem Wochenende erfahren müssen. Weil sonst gibt es wieder einen Fehlstart, wie bereits in der Hinrunde. Und das wollen wir ja als FC Köln-Fans alle nicht sehen.
Die Elftonnetze. Steht um 11.11. des Spieltages.
Die berühmte Kategorie, die Elf Tornelzer des 18. Spieltags. Fangen wir an im Tor. Dort haben wir Marvin Schwerbel vom 1. FC Köln. Hat mit etlichen Paraden und einem gehaltenen Elfmeter dafür gesorgt, dass der FC nicht noch höher beim HSV verliert. Davor eine Viererkette. Linksverteidiger Miro Muheim vom eben Hamburger Sportverein. In der Innenverteidigung Vuketic von Darmstadt 98 und Tim Oberdorf von Fortuna Düsseldorf. Als Rechtsverteidiger U17-Weltmeister Pedrosa vom KSC. Davor auf der 6 Haag von Fortuna Düsseldorf. Im offensiven Mittelfeld Marlon Ritter vom 1. FC Kaiserslautern und Corridor von Darmstadt 98. Und vorne die offensive Dreierreihe von links nach rechts. Joshua Mees von Preußen Münster. In der Zentrale Kaas vom 1. FC Magdeburg. Und auf der rechten Seite Barischartig ebenfalls vom 1. FC Magdeburg. Das waren die 11 Tornetzer des 18. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Martin Kars, der Stürmer des 1. FC Magdeburg. Martin Kars hat beim 2-5 Auswärtssieg gegen SV Elversberg gezeigt, was er für ein torhungriger und wuchtiger Stürmer ist. Denn Magdeburg hat es geschafft, mit seiner Hilfe allein in der zweiten Halbzeit einen 2-0 Pausenrückstand in einen 2-5 Sieg zu drehen und war damit auch an allen 5 Toren beteiligt. Martin Kars hat nämlich 3 der 5 Tore gemacht und 2 Tore vorgelegt. Und wie gesagt, damit an allen 5 Magdeburger Toren in der zweiten Halbzeit beteiligt. Was übrigens ein neuer Rekord ist in der zweiten Liga. Noch nie hat es ein Spieler geschafft, nur in der zweiten Halbzeit an 5 Toren beteiligt zu sein. Also auch für ihn ein neuer Rekord, denn Martin Kars hat seinen ersten Hattrick erzielt. Also sprich 3 Tore in einem Spiel. Damit auch für ihn einen persönlichen Rekord. Also ich glaube, allzu viel mehr muss man dazu nicht mehr sagen. Martin Kars ja generell in dieser Saison ein sehr torgefährlicher Stürmer und hat insgesamt nämlich mit den 3 Toren jetzt schon in 17 Spielen jetzt nämlich 10 Tore erzielt. Also auch da schon sehr stabiler Stürmer. Und wenn er so weitermacht, mal schauen, was mit Martin Karas dann in der Rückrunde für den 1. FC Magdeburg möglich ist. Momentan sind es ja Tabellenzweiter. Also deswegen für mich Martin Karas Spieler des Spieltags.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche der Mittelstürmer vom SC Preußen Münster, Joshua Mies, mit 2 Treffern. Hat der Ex-Kieler deutlich gezeigt, wie wichtig er für die Preußen ist. Er hat im Alleingang für den Sieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth gesorgt und auch dafür, dass Preußen Münster im Abstiegskampf ein gewichtiges Wort mitreden kann. Gerade im Kopfballspiel ist Mies eine absolute Waffe, wenn so Einwurfflanken wie von Innenverteidiger Paltoff in den 16er kommt, ist immer Gefahr, wenn Mies hochsteigt. Für mich hat er auch einfach gezeigt, er hat aus den letzten Stationen gelernt und gemerkt, ja, ich muss zum Club wechseln, wo ich regelmäßig spielen kann. Das kann er bei Preußen Münster. Er scheint sich sehr wohl zu fühlen im Münsterland und scheint sich auch hervorragend mit seinen Mitspielern zu verstehen. Und er ist einer der Schlüssel, der dafür sorgen kann, dass der SC Preußen Münster den Klassenhalt in Liga 2 schaffen kann. Für mich ein verdienter Klein Riesings Großer der Woche.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff des Spieltags geht an Christian Dinkert, den Schiedsrichter der Partie Hamburger Sportverein gegen 1. FC Köln. Christian Dinkert hat dieses mit Brisanz aufgeladene Spiel für mich gut geführt, ohne größere Auffälligkeiten. Und gerade für diese 2 Vereine, für die es ja um nichts weniger ging, als die Tabellenführung zu verteidigen aus Sicht des 1. FC Köln oder die Tabellenführung zu erlangen aus Sicht des Hamburger Sportvereins, war auf jeden Fall schon dementsprechend viel aufgeladen, auch von den Tribünen viel und auch von der Spielbank aus. Also es ging sehr viel auf Christian Dinkert ein während des Spiels und trotzdem, finde ich, hat er das sehr gut geleitet, hat von Anfang an eine klare Linie gezeigt, hat den Spielern aufgezeigt, was sie sich erlauben können und was sie sich nicht erlauben sollten. Und auch die Verwarnungen gingen für mich allesamt in Ordnung, denn insgesamt gab es 7 gelbe Karten, 3 für den Hamburger Sportverein und 4 für den 1. FC Köln. Ich finde auch, alle 7 Karten haben ihre Daseinsberechtigung. Christian Dinkert hat das sehr gut gemacht. Von Anfang an eine klare Linie gezeigt. Die erste gelbe Karte gab es ja zum Beispiel schon in der 6. Minute für den Neuzugang des 1. FC Kölns, Gerzi Bekovic, nachdem er Gerzi Bekovic Feray gefoult hat. Und dadurch fand ich, hat man in diesem Spiel schon eine klare Tendenz von Christian Dinkert gesehen. Denn auch nur knapp 6 oder 7 Minuten später gab es nämlich die erste gelbe Karte für Emanuel Feray vom Hamburger Sportverein. Bedeutet, nach nicht mal 15 Minuten hatte man 2 gelbe Karten. Also das war auf jeden Fall schon sehr stark von Christian Dinkert gemacht. Gerade in so einem hitzigen Spiel kann das natürlich auch schnell für Unordnung sorgen. Aber ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Auch alles, was dann von den Fans und von den Bänken auskam, hat er sehr gut gemacht. Denn auch die Schlüsselszene des Spiels, der Elfmeter, war für mich eine richtige Entscheidung. Schlussendlich hat natürlich der SFC Köln Pech, also der HSV Glück, dass der Elfmeter im Nachschuss reingeht und man dadurch zu dem schlussendlichen Ergebnis von 1-0 für den HSV kommt. Aber auch die Szene war für mich richtig, denn Fink Rewe trifft offensichtlich Marco Richter,
und ist dadurch natürlich auch ein logischer Elfmeter. Und das Ergebnis beruht natürlich dann darauf, dass der HSV somit Erster wird und der ist der FC Köln am Ende des Spieltags Dritter und damit die Tabellenführung halt hergeben muss. Ja, aber in der Liga ist ja alles möglich. Und Christian Linkert hat auf jeden Fall in diesem Spiel eine gute Leitung seinerseits gezeigt. Deswegen der helle Pfiff der Woche an Christian Linkert.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast, angekommen. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Lasst uns wie immer gerne zum Beispiel bei Spotify in den Kommentaren wissen, wie hat es euch gefallen, was können wir noch verbessern. Also, dass wir so ein bisschen ein interaktives Ding draus machen, damit wir uns stetig weiterentwickeln und ihr natürlich auch den Content bekommt, den ihr gerne mögt. Und wenn ihr natürlich auch mal nicht nur Ton hören wollt, sondern auch mal ein Gesicht zu dieser Stimme haben wollt, empfehle ich euch wie immer von montags bis freitags die Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Der Link zum YouTube-Format wie immer in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag um 18:15 Uhr wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz.